das müssen wir uns schon vergegenwärtigen, dass dieses offen gelebte jüdische Leben nicht mehr möglich ist. Wir wissen, wo du wohnst, wir hacken dir die Hände ab, wir wissen, du hast Kinder, auch sie werden wir zur Rechenschaft ziehen. Klare Antwort, Friedrich Merz verrät Israel.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost-Stiftung. Jeden Donnerstag sprechen wir über das, was Deutschland bewegt. Diese Woche freue ich mich, Philipp Peimann-Engel begrüßen zu dürfen, den Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Von ihm möchte ich wissen, was hält er von dem neuen Ton der deutschen Regierung gegenüber Israel und welche Folgen hat dieser Ton für Menschen wie ihn auch ganz persönlich. Herzlich willkommen, lieber Philipp Peimann-Engel.
Hallo Felix, viele Grüße aus Zürich nach Berlin.
So hat zumindest in der jüngeren Vergangenheit vor Friedrich Merz noch kein deutscher Kanzler mit und über Israel geredet.
Das, was die israelische Regierung dort tut, ist aus sicherheitspolitischen Erwägungen heraus verständlich. Wir teilen es nicht und wir sehen vor allen Dingen die große Not der zivilen Bevölkerung dort. Und deswegen erneuere ich auch gerne noch einmal meinen Aufruf, jetzt wirklich der Zivilbevölkerung im Gazastreifen die notwendige humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Das ist so nicht akzeptabel, wie die israelische Armee dort vorgeht.
Das hat Friedrich Merz auf einer Pressekonferenz schon Ende Juli gesagt und seither ist der Tonfall der deutschen Regierung, ich würde mal sagen, nicht freundlicher geworden. Das Land, das Israel auch aufgrund seiner Geschichte stets verteidigt hat, klingt seit einer Weile anders als früher. Man könnte sagen, nicht mehr unbedingt wie ein Freund, sondern eher wie ein entfernter Bekannter. Frage: Verrät Friedrich Merz gerade Israel und die deutschen Juden?
Klare Antwort, Friedrich Merz verrät Israel. Die deutschen Juden, würde ich sagen, nein, da kommen wir ja, glaube ich, im Laufe des Gesprächs drauf. Aber auf dem Sprechzettel von Bundeskanzler Merz steht immer wieder, dass das Vorgehen Israels im Gazastreifen ja hochgradig zweifelhaft ist und zu verurteilen ist. Friedrich Merz kann, darf und soll natürlich Kritik an der israelischen Regierung üben. Es wäre doch schräg, wenn es 200 Staaten auf der Welt gibt und nur Israel würde alles richtig machen. Die Kernbotschaft müsste aber lauten von Bundeskanzler Merz, dass Israel alles Recht der Welt hat, sich gegen die Terrororganisation Hamas zu wehren, um weiter existieren zu können und dass Israel wie jeder andere Staat auf der Welt auch das Recht hat, die Geiseln im Gazastreifen, die eigenen Staatsbürger zu befreien.
Hat denn der neue Ton der deutschen Politik auch Auswirkungen auf die Lage der Juden hier in Deutschland?
Ja, indirekt ist das so. Die Bundesregierung müsste eigentlich als Partner, auch als Wertepartner Israels, alles dafür tun und keine Möglichkeit auslassen, darauf hinzuweisen, ja, wie die Situation Israels ist, Israels Dilemma auch im Krieg zu erklären. Und dieses Versäumnis trägt dann schon auch dazu bei, dass die Proteste auf deutschen Straßen nicht nur der israelischen Regierung gelten, sondern auch der jüdischen Community in Deutschland, die da sozusagen in Mithaftung genommen wird. Und da wäre es, wie ich gesagt habe, ja, elementare Aufgabe auch der Bundesregierung, diesen nicht unkritischen, aber sehr, sehr fairen Blick dann eben auch auf das Handeln der israelischen Regierung und des israelischen Militärs zu legen. Das unterbleibt aber sehr häufig, leider.
Also je weniger sich die deutsche Regierung öffentlich an die Seite Israels stellt, desto mehr fühlen sich die sogenannten pro-palästinensischen Demonstranten ermuntert.
So ist es und analog dazu auch die Hamas, die sich jetzt schon die Hände reibt, weil sie als Belohnung zum 7. Oktober 2023 jetzt versprochen bekommen haben, einen eigenen Staat zu bekommen.
Das war ein wuchtiger Einstieg in dieses Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen und euch unseren Gast noch einmal kurz vorstellen. Philipp Peimann-Engel kam 1983 im schönen Ruhrgebiet zur Welt. Er ist Sohn einer persischen Jüdin und eines nicht-jüdischen Deutschen und damit, so will es die Halacha, das jüdische Recht, selbst Jude. Wichtig ist die Mutter. Seit 2023 ist er Chefredakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Er lebt mit seiner Familie in Berlin, im Wedding und in Zürich, von wo aus er uns gerade zugeschaltet ist. Philipp Peimann-Engel ist ein Freund klarer Worte und ich freue mich schon seit Tagen sehr auf dieses Gespräch. Und wir kennen uns schon eine ganze Weile, deshalb werden wir uns hier im Gespräch auch so wie sonst im Leben duzen. Ja, Philipp, Israels Sicherheit, so heißt es gerne in Deutschland, sei Teil der deutschen Staatsräson. Ist das noch wahr? Ist das teilweise noch wahr oder ist das nur noch ein Lippenbekenntnis?
Ja, das ist an manchen Tagen wahr, an manchen Tagen ist es nicht wahr. Also wir haben es bei der Regierung Merz in außenpolitischer Hinsicht mit Blick auf die Israel- und Nahostpolitik wirklich auch mit einer sehr widersprüchlichen Politik zu tun. Wir hatten ja im Einspieler den O-Ton von Friedrich Merz mit der wirklich sehr, sehr scharfen Kritik an Israel. Dann gibt es in manchen Interviews aber auch immer wieder Aussagen von Friedrich Merz und auch von Bundesaußenminister Wadephul, wo beide die richtigen Worte finden und wo sie sich ja ganz unterscheiden dann wieder von Bundesaußenministerin oder Ex-Außenministerin Annalena Baerbock, die ja nie müde wurde, Israel zu dämonisieren, trotz aller Treuebeschwörungen und trotz aller Beteuerungen an den Holocaust-Gedenktagen, dass man an der Seite des jüdischen Staates stehen würde. Also in der Summe, ich hatte es in der ersten Antwort gesagt, muss man da zu dem Ergebnis kommen, dass trotz aller immer auch positiven Aussagen Friedrich Merz entgegen seiner Ankündigung, bevor er Bundeskanzler wurde, Israel im Stich lässt. Denn, ich hatte es gesagt, wer, wenn nicht die Bundesregierung, müsste doch eigentlich nicht müde werden zu sagen, Israel muss und darf weiterhin alles dafür tun, und im Rahmen des Völkerrechts die Geiseln zu befreien und darauf hinzuwirken, dass die Terrororganisation Hamas nicht mehr an der Macht im Gazastreifen ist. Denn das müssen wir uns vor Augen führen. Es wird niemals einen Frieden mit der Hamas als Nachbarn Israels geben. Das sagt die Hamas übrigens auch selbst. Das kann man nachlesen in ihrer Charta.
In ihrer Charta steht, dass sie Israel auslöschen möchte und auch jeden einzelnen Juden jagen und töten möchte, ja. Aber du hast schon das Völkerrecht erwähnt. Wenn wir uns aktuell die Lage anschauen im Gazastreifen, wir zeichnen diese Podcast-Folge am Dienstag, den 5. August auf. Es ist vieles im Fluss. Wir können, wenn wir ausstrahlen, am Donnerstag, den 7. August, schon eine neue Nachrichtenlage haben. Aktuell berichten israelische Medien, dass die Regierung Netanyahu jetzt den ganzen Gazastreifen zu 100% einnehmen will. Aktuell kontrolliert das israelische Militär ca. 75% des Gebiets. Und die Lage ist dramatisch. Die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung ist dramatisch. Es gibt Hunger, es gibt Leid, die Menschen irren in einer zerbombten Landschaft hin und her. Vor diesem Hintergrund nochmal die Frage, welche Form von Kritik an Israel und an der israelischen Regierung durch die deutsche Regierung ist denn aus deiner Sicht legitim? Wo ist da die Grenze?
Naja, es müsste ja ganz klar gesagt werden, dass Israel noch mehr dafür tun muss, dass die humanitäre Situation sich verbessert im Gazastreifen. Und natürlich ist da auch Luft nach oben, was ja die Handlungen der israelischen Regierung und des israelischen Militärs betrifft. Aber das ist nur ein Teil der Aussage, die der Bundeskanzler und sein Außenminister tätigen sollten. Denn da gibt es ja auch noch die Hamas, da gibt es auch noch beispielsweise Ägypten, das sich an der Grenze zum Gazastreifen befindet. Und da gibt es dann, und das ist medial und politisch, zumindest in Deutschland, vollkommen unterbelichtet, die amerikanische Agentur zur Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, die in den letzten Wochen Millionen und täglich Hunderttausende von Mahlzeiten an die Zivilbevölkerung ausliefert in Gaza. Das sind alles Punkte, die müsste der Bundeskanzler auch auf die Tagesordnung bringen, denn, und da bin ich bei Kollegen Schelte, nehme da die Bild-Zeitung und die Welt und die NZZ aus, das ist auch medial komplett unterbeleuchtet, dass Beispiel dieser Agentur maßgeblich zur Versorgung der Zivilbevölkerung beiträgt, die israelische Regierung und das israelische Militär auch, und komplett unterbelichtet ist beispielsweise auch, das sind jetzt nur ein paar Argumente oder ein paar Beispiele, dass hunderte Tonnen, tausende Tonnen an der Grenze und auch innerhalb des Gazastreifens auf die Verteilung warten, übrigens Güter, humanitäre Güter bereitgestellt von der israelischen Regierung, und die schlicht und einfach nicht abgeholt werden, beispielsweise von den Vereinten Nationen und von anderen Hilfsorganisationen. Also da nur Druck auszuüben auf Israel ist komplett verkürzt. Und das wäre die Aufgabe von Bundeskanzler Merz, darauf hinzuweisen, dass alle Beteiligten darauf hinwirken müssen und alles dafür tun müssen, dass die humanitäre Lage sich verbessert.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass Friedrich Merz vor seiner Wahl zum Bundeskanzler noch anders über Israel und den Krieg in Gaza gesprochen hat als heute im Amt. Wie erklärst du dir das? Sind es die Umfragen, also immer mehr Leute in Deutschland stehen der israelischen Regierung kritisch gegenüber? Ist es die Tatsache, dass du eine winzige Minderheit von deutschen Judenhass, ca. 200.000 Menschen im Land, aber eine große Zahl von Muslimen, etwa 5,6 Millionen. Also ist da möglicherweise mit so einem Schwenk auch die Hoffnung verbunden, mehr Wähler anzusprechen durch Distanz gegenüber Israel?
Ja, da gibt es nicht den einen Grund, der ausschlaggebend ist. Das ist multifaktoriell. Einen Grund hattest du genannt. Das ist so. Das ist statistisch. Das ist nicht nur sozusagen anekdotische Evidenz. Das ist die knallharte empirische Evidenz. Circa 80% der Deutschen sind Israel kritisch eingestellt. Dann gibt es noch weitere Gründe. Das sehen wir ganz stark bei Außenminister Wadephul. Der ist ins Amt gekommen. Bis dahin hatte er immer die richtigen Worte gefunden zur ehemaligen Außenministerin Baerbock. Dann am ersten Tag der Amtsübernahme hat er sich nach seinem Stab gerichtet und nicht der Stab nach dem Minister. Und auch da ist Führung gefragt. Und wir wissen alle, dass das Auswärtige Amt traditionell in Anführungsstrichen israelkritisch eingestellt ist, Klartext israelfeindlich eingestellt ist. Und ein weiterer sehr, sehr wichtiger Grund ist dann auch noch, dass natürlich die Bundesrepublik oder die Bundesregierung viel eher nicht losgelöst von den europäischen Partnern agieren kann. Und da gibt es auch eine ganz klar israelfeindliche Mehrheit. Stichwort Spanien, Stichwort Frankreich. Gut, Großbritannien ist jetzt nicht mehr Teil der Europäischen Union.
Irland,
genau, Holland auch zunehmend. Und da wird immer so argumentiert, ja, wir müssen die Partner der EU mitnehmen, um das kleinere Übel zu erreichen. Aber auch da ist Führung gefragt. Mich überzeugt das Argument nicht, dass sozusagen durch das Agieren der Bundesrepublik der Strick kleiner wird. Die Bundesregierung müsste darauf hinwirken, dass Israel fair behandelt wird, so wie jeder andere Staat auch.
Philipp, ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt, als du gesagt hast, jeder wisse ja, dass das Auswärtige Amt nicht nur israelkritisch, sondern israelfeindlich eingestellt sei. Das sind ziemlich harte Worte. Wie kommst du dazu?
Naja, das ist im politischen Berlin eine Binse und wir verfolgen das als jüdische Allgemeine, nicht nur ich jetzt seit über 12 Jahren als Berichterstatter aus dem politischen Berlin selbst, sondern ja auch die Kollegen, die noch länger dabei sind. Es gab ja jetzt auch zum Beispiel, das steht schon auch pass pro toto für die DNA des Auswärtigen Amtes, die Initiative aus dem Auswärtigen Amt selbst gesagt wurde, der Minister muss die Nahostpolitik, muss die Israelpolitik tunlichst und ganz schnell ändern. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel, dass die These oder meine Grundüberzeugung auch noch mal ein bisschen mehr erklärt ist. Die graue Eminenz im ehemaligen Kulturstaatsministerium unter Claudia Roth, Herr Görgen, der im Auswärtigen Amt sozusagen groß geworden ist und dann diese israelfeindliche Politik dann auch ins Kulturstaatsministerium transferiert hat. Wir alle erinnern uns ja an das größte kulturpolitische Desaster der Bundesrepublik seit 1949, die Documenta, wo ja mit Ansage die ganzen Warnungen vor den antisemitischen Kunstwerken von Herrn Görgen und von Frau Roth ignoriert wurden. Das ist sozusagen die DNA des Auswärtigen Amtes, die da auch zu beobachten war.
Philipp, lass uns aber noch mal kurz einen Schritt weggehen von der deutschen Regierungspolitik und auf Deutschland allgemein schauen. Fühlst du dich denn als Jude eigentlich noch sicher und willkommen in Deutschland?
Klare Antwort, sicher, sehr häufig nein. Häufig auch ja, das ist immer davon abhängig, wo ich mich gerade befinde. Ich sage ganz ehrlich, in Bundesländern wie Bayern fühle ich mich sicher. Auch da weiß ich, dass das nicht das gelobte oder nicht mehr das gelobte Land der Juden ist. In der jüdischen Community gibt es ja immer so traditionell den Satz, dass das Bayernland das gelobte Land ist. Aber in Bundesländern wie Bayern, in Bundesländern wie Berlin, in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen fühle ich mich sehr, sehr häufig nicht sicher. In der Berichterstattung, einmal in einer Talkshow gewesen, wird Social Media, kommen die ganzen Nachrichten rein, auch auf anderen Kanälen. Wir wissen, wo du wohnst, wir hacken dir die Hände ab, wir wissen, du hast Kinder, auch sie werden wir zur Rechenschaft ziehen. Und zusammen mit Igor Levit, dem Pianisten, und zusammen mit Charlotte Knobloch gehören sie vor einem Kriegsgericht gestellt und der Tag der Gerechtigkeit wird kommen. Nein, natürlich fühle ich mich nicht sicher, sehr, sehr häufig in Deutschland. Und es ist doch auch sehr bemerkenswert, ohne jetzt in die Rolle des Jammerjuden zu geraten, dass harmlose Buchpräsentationen von mir beispielsweise in Heidelberg ja von 5 Polizisten und 7 privaten Sicherheitsmitarbeitern bewacht werden müssen und ja, dass wir als Redakteure und Journalisten der Jüdischen Allgemein wir uns dreimal umschauen, wenn wir ins Verlagsgebäude reingehen und rausgehen. Kurze Antwort, nein. Und zynisch gesprochen könnten wir online eine Rubrik eröffnen, verprügelter Jude des Tages, denn die Beispiele, die gibt es zu Genüge, leider.
Und du bist jetzt gerade in Zürich, wo du ja auch teilweise lebst. Fühlst du dich da sicherer als in Deutschland?
Signifikant sicherer. Also auch in der jüdischen Community in der Schweiz und in Zürich ist es schon so, dass die Antisemitismus-Fallzahlen hochgehen und dass auch hier der Eindruck vorherrscht, ja, also die Einschläge kommen näher, auch teilweise im Wortsinne. Aber wenn man das vergleicht mit Berlin, dann ist da das Sicherheitsniveau nochmal ein ganz anderes. Und ich sage das ganz ehrlich, ich atme auf, wenn ich in Zürich bin. Ich atme auf, ich fühle mich frei, wenn ich in der Schweiz bin. Und wenn ich in Berlin unterwegs bin, du hattest es im Einspieler gesagt, ich habe die Wohnung in Berlin-Wedding, da laufe ich nur noch mit Kappe rum. Denn wir alle wissen, das kann gut gehen, äußerlich erkennbar als Jude auf die Straße zu gehen. Ich trage jetzt keine Kippa, trage die nur im Gottesdienst, aber durch die Talkshows ist das Gesicht bekannt. Das geht zweimal gut und einmal geht's nicht gut. Wir alle erinnern uns an den Fall Lahav Shapira, der ja nur knapp mit dem Leben davongekommen ist. Und das würde ich gerne vermeiden. Ich fühle mich sehr frei in Zürich und nicht mehr frei in meiner Heimat Deutschland, wie fast alle anderen Juden auch nicht mehr in Deutschland.
Ja, also du hast die Lage in beiden Ländern schon verglichen und die Zahlen geben das natürlich auch her. Also die Zahl antisemitischer Vorfälle in der Schweiz ist auch stark gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es 221 solcher Vorfälle, aber nur im Vergleich Berlin allein hat im vergangenen Jahr 1823 antisemitische Straftaten erlebt. Das war eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Und auch im ganzen Bundesgebiet sind es im vergangenen Jahr über 6000 antisemitische Straftaten gewesen.
Die Fallzahlen also, explodieren geradezu.
Die explodieren
und man muss
förmlich.
Immer dazu sagen, auch vor dem 7. Oktober 2023 waren die Statistiken nicht gerade ruhigstellend.
Jüdische Synagogen, jüdische Schulen, jüdische Friedhöfe werden ja auch nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 von der Polizei bewacht. Ja, lass uns, nachdem wir jetzt über die Lage im Gazastreifen und über die Regierung Netanjahu gesprochen haben, noch über die Situation der israelischen Geiseln kurz sprechen. Das hat die letzten Tage stark zu reden gegeben. Es sind Videos aufgetaucht von zwei Geiseln, die noch leben, Efiatar David und Rom Braslavski, zwei von insgesamt rund 50 Geiseln, von denen viele vermutlich nicht mehr am Leben sind. Wir haben in der Redaktion diskutiert, ob wir die Töne aus einem dieser beiden Videos oder beiden Videos hier im Original abspielen sollen. Wir haben uns dagegen entschieden. Es gibt sicherlich gute Gründe, sich diese Videos anzuschauen. Es gibt aber auch gute Gründe, das nicht zu tun, weil die Hamas setzt diese Videos ja ein, auch um die Angehörigen der Geiseln zu quälen. Also wer möchte, der findet diese Videos problemlos alleine im Netz. Aber Beispiel Efiatar David, du hast dieses Video auch gesehen, nehme ich an. Ne? Also er ist da bis auf die Knochen abgemagert in einem Tunnel der Hamas mit einer Schaufel, die er kaum noch halten kann und sagt, er grabe gerade sein eigenes Grab und er werde schwächer und schwächer. Wenn die Folge dieses Podcasts erscheint, dann ist er seit 668 Tagen Geisel der Hamas. Was, Philipp, ist dir durch den Kopf gegangen, als du das Video zum ersten Mal gesehen hast?
Es ist leider nicht das erste Video, das wir sehen und das so schrecklich ist. Ich habe es ja mir angeschaut und war einmal mehr schockiert, sprachlos und abgrundtief traurig. Wir müssen uns vergegenwärtigen, die Geiseln werden von der Weltgemeinschaft im Stich gelassen. Es gab einen kurzen Zeitraum, nachdem Israel sich gegen den Terror der Hamas gewehrt hat, wo es noch eine Solidarität mit Israel gab und auch ja mit der Ansage Israels, dass man sich mit militärischen Mitteln dagegen wehren wird, von der Hamas attackiert zu werden und dass man mit militärischen Mitteln sehr viel dafür tun wird, die Geiseln zu befreien. Das ist ganz, ganz schnell gekippt. Seit rund anderthalb Jahren sehen wir in der Presse und sehen bei den Spitzenpolitikern, dass Israel in die Pflicht genommen wird. Und man hat den Eindruck, die Hamas existiert fast gar nicht mehr. Es wird gar kein Druck mehr ausgeübt auf die Hamas. Es wird nicht Druck ausgeübt auf die Proxys der Hamas. Eigentlich müsste die Weltgemeinschaft jeden Tag die Namen der Geiseln nennen. Auch die Bundesregierung, das hat Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, jetzt dieser Tage sehr, sehr klug gesagt und angemahnt und Roderich Kiesewetter auch. Wir müssten jeden Tag erinnern an die Namen und an die Schicksale der Geiseln. Das ist nicht der Fall. Übrigens gibt es noch über 5 deutsch-israelische Geiseln.
Rom Braslavski hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft, den ich
gerade
erwähnt habe.
Genau, in der Gewalt der Hamas. Ich kenne nicht viele Deutsche, die die Namen der Geiseln kennen. Das hat auch einen guten Grund, weil sie in der öffentlichen Debatte fast gar keine Rolle spielen. Ich hoffe, das wird sich ganz, ganz schnell ändern, habe da aber große Zweifel und die Zeit rennt einmal mehr. Wir haben die Bilder gesehen, sie erinnern an Holocaust-Überlebende. Sie haben nicht mehr viel Zeit, sie werden in Kürze sterben, das muss man so klar sagen.
Der Vollständigkeit halber muss man Philipp aber auch sagen, dass die Angehörigen der Geiseln in Israel enormen Druck auf die Regierung Netanyahu machen, endlich einen Waffenstillstand mit der Hamas zu akzeptieren und auch ganz drastisch Kritik üben am Vorgehen des Militärs. Sie sagen also, so werden unsere Ehemänner, unsere Kinder, unsere Eltern das nicht überleben. Was sagst du dazu?
Das ist so. Zur Wahrheit gehört doch aber auch dazu, dass die israelische Regierung nicht nur verpflichtet ist, alles dafür zu tun, dass die Geiseln freikommen. Und es wurde in der Vergangenheit ja maximal viel dafür getan, was dann eben auch dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Geiseln freigekommen sind. Es gibt auch eine Verpflichtung der israelischen Regierung ganz Israel gegenüber. Und wenn wir auf die Verhandlungen schauen, dann muss man doch zu dem Schluss kommen, dass es bisher immer wieder die Hamas gewesen ist, auch in den jüngsten Tagen. Das sagt auch die US-Regierung, das sagt nicht nur die israelische Regierung, dass die Hamas alles dafür getan hat, diese Verhandlungen platzen zu lassen, diese Verhandlungen zu sabotieren und auch im Wortsinne zu attackieren. Also für eine Waffenruhe braucht es schon zwei Parteien und nicht nur eine Partei. Und die Angebote, die die israelische Regierung dort immer wieder auf den Tisch gelegt hat, waren Angebote, ja, die eben auch das große Ganze in den Blick genommen hatten. Und da hätte die Hamas nur einschlagen müssen. Das bestätigt auch die US-Regierung, dass das Vorschläge gewesen sind, die sehr, sehr, ja, realistisch gewesen sind. Und da ist es die Hamas, die diesen Frieden nicht will. Welch Wunder, es steht in der Charta der Hamas und die meinen das auch wirklich so. Kein Frieden mit Israel zu schließen, sondern Israel auszulöschen. Das ist deren Ziel auch weiterhin. Und zur Wahrheit gehört doch auch dazu, dass dieser Krieg innerhalb von Sekunden vorbei wäre, wenn die Hamas die Waffen niederlegen würde und die Geiseln freilassen würde. Auch das ist eigentlich banal, basal, das zu sagen, aber auch das kommt im politischen und im medialen Diskurs viel, viel zu kurz.
Jetzt gibt es nicht nur diese furchtbaren Bilder, sondern es gibt auch die Bilder von Hunger und Leid im Gazastreifen. Du, Philipp, hast selbst, wenn ich das erzählen darf, 3 kleine Kinder. Du siehst Bilder von getöteten, von unterernährten palästinensischen Kindern. Drehst du da nicht auch durch als Vater, wenn du das siehst?
Doch, absolut. Es ist ja alles kein Widerspruch. Es muss doch möglich sein, solidarisch zu sein mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und solidarisch zu sein mit der vom Terror geplagten Zivilbevölkerung in Israel. Beides ist kein Widerspruch. Beides muss möglich sein, finde ich, für Menschen, die noch einen moralischen Kompass haben und die vernunftbegabt sind. Mein Punkt ist immer wieder, und da werde ich auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es verkürzt ist, Israel allein anzuklagen für diese desolate Situation im Gazastreifen. Ich finde, in der medialen und in der politischen Diskussion muss viel mehr darauf hingewiesen werden, was Israel alles tut zur Versorgung und zum Schutz der Zivilbevölkerung, was die USA alles dafür tun, dass die Zivilbevölkerung geschützt wird und vor allem auch dann in einem zweiten Schritt, was die Hamas alles tut, um das Gegenteil zu erreichen, um den Krieg der Bilder, um ja diesen Krieg der Information zu gewinnen, den sie tatsächlich auch schon längst gewonnen hat, denn das Propagandagift der Hamas ist schon lange in den medialen Betrieb und politischen Betrieb eingesickert. Mir ist das zu einseitig und viel zu verkürzt, einfach nur Israel in die Pflicht zu nehmen. Wir müssen schon das ganze Bild zeichnen und auch darüber sprechen, dass nicht wenige Fotos ja zur Illustration des Hungers in Gaza oftmals falsch ausgewählt werden und eben keine hungernden Kinder in Gaza zeigen. Was nicht bedeutet, dass das Leid in Gaza nicht existiert. Aber wir müssen das ganze Bild zeichnen.
Das ist richtig. Vermutlich spielst du vor allem auf ein Bild an, was auch in deutschen Medien prominent gezeigt wurde, von einem Kind mit einer Vorerkrankung, einer genetischen, das deshalb also wirklich nur noch aus Haut und Knochen, muss man so drastisch sagen, bestand. Die Zeit unter anderem hatte das Bild benutzt, um einen Text zu illustrieren mit dem Titel »So sieht Hunger aus«. Später gab es dann noch eine Anmerkung dazu.
Genau.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch authentische Bilder von Kindern, die eindeutig unterernährt sind. Es gibt einen Text, den lese ich kurz vor, Kinder, die nicht Teil dieses Krieges sind und doch seine ganze Last tragen. Mehr als 17.000 wurden bereits getötet, 100.000 sind verletzt, traumatisiert, vertrieben und hungern. Das ist ein offener Brief aus dem deutschen Kulturbetrieb an Friedrich Merz. Du wirst den gelesen haben. Mhm. Unterzeichner sind also vor allem Film- und Fernsehleute. Die Moderatoren Klaas Häufer-Umlauf und Joko Winterscheid gehören dazu. Die Komikerin Caroline Kebekus, die Sängerin Shirin David und so weiter. Was sagst du zu diesem Brief? Haben Joko und Klaas und Co. nicht recht, wenn sie sagen, die palästinensischen Kinder tragen die ganze Last dieses Krieges?
Es ist ein Teil der Wahrheit. Es ehrt jeden, egal ob Künstler oder nicht, wenn er sich einsetzt für die Schwachen. Ich habe diesen Brief gelesen und ich war fassungslos. Kein Wort zu den Geiseln, kein Wort zu dem Schicksal der Geiseln. Und es braucht nicht dieses neue Video, das jetzt am Wochenende aufgetaucht ist. Wir haben gerade darüber gesprochen. Die Geiseln sind seit über 600 Tagen in Gefangenschaft der Hamas. Es ist doch bezeichnend, dass diese Künstler nicht mit einem Wort das Schicksal der Geiseln erwähnen und einzig und allein Israel in die Pflicht nehmen und kritisieren. Das zeigt das ganze Elend. Übrigens sind das genau die Künstler, die nach dem 7. Oktober geschwiegen haben. Wenn es gegen Israel geht, finden sie ganz schnell ihre Stimme wieder. Das ist bezeichnend und das kritisiere ich in höchstem Maße.
Da müsste man nochmal genau auf die Liste der Unterzeichner schauen, ob da nicht wirklich vielleicht doch jemand dabei war, der sich nach dem 7. Oktober 23 geäußert hat. Aber mein Eindruck ist, diese Fernsehleute stehen schon für die Mehrheit im Land mittlerweile. Oder wie nimmst du die Stimmung wahr?
Naja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, also 80% der Deutschen haben einen sehr kritischen Blick auf das Agieren der israelischen Regierung und des israelischen Militärs. Und ich kann ja diese Einstellung auch nachvollziehen. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, denn die Berichterstattung über den Krieg in Gaza, die Berichterstattung über das Vorgehen des israelischen Militärs und der israelischen Regierung, die ist nicht so, wie sie sein sollte. Es wird auf der einen Seite allumfassend das Leid in Gaza abgebildet und wir haben gerade darüber gesprochen, es wird aber immer wieder nicht darüber berichtet. Wie gesagt, da wiederhole ich mich, was die israelische Regierung alles dafür tut, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. Und das ist ein sehr einseitiges Bild. Also da gibt es gar keine andere Möglichkeit, dass die große Mehrheit der Deutschen da jetzt mittlerweile eine sehr israelfeindliche Einstellung haben. Also da ist das Agieren unserer Bundesregierung und die Berichterstattung unserer Journalistenkollegen ausschlaggebend für. Also ich sehe da wirklich ein sehr großes Versagen auf journalistischer und politischer Ebene. Und es ist doch wirklich unsere Kernaufgabe, zu schreiben, was ist, zu berichten, was ist und nicht nur einen Teil der Wahrheit abzubilden.
Von wem, würdest du sagen, geht denn die größte Gefahr aktuell für jüdisches Leben in Deutschland aus? Sind das radikale Linke? Sind das radikale Rechte? Sind das antisemitisch eingestellte Muslime? Wer ist das?
Aktuell zumindest, und das deckt sich auch mit empirischen Umfragen des Zentralrats der Juden beispielsweise und vom American Jewish Committee Berlin, geht die größte Gefahr aus von der muslimischen Community und aus der linksorientierten, sozusagen biodeutschen Community. Und das ist kein Wunder, seit dem 7. Oktober, das sehen wir ja auch alle, wir sind ja nicht blind, auf den Berliner Straßen sind es die Muslime, sind es die Araber, sind es iranischstämmige Deutsche, afghanischstämmige Deutsche und syrische Deutsche im Verbund, in einer unheiligen Allianz mit den linksorientierten Demonstranten, die da auf die Straße gehen und ihren Hass auf Juden und ihren Hass auf Israel, auf den jüdischen Staat ausgießen. Und das geht dann auch einher, sehr, sehr häufig, das ist alles dokumentiert, mit antisemitischen Vorfällen tätlicher Natur und auch auf verbaler Ebene. Und ja, da sprechen die Statistiken eine ganz klare Sprache. Und jetzt sehe ich schon natürlich wieder den Shitstorm kommen. Deswegen auch hier meine Aufgabe, das ganze Bild zu zeichnen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch eine Gefahr aus der rechtsextremen Community geben würde, aus der biodeutsch-rechtsextremen Community. Das ist auch immer ein bisschen abhängig davon, wo man sich gerade befindet als Jude in Deutschland. In den ostdeutschen Bundesländern ist es eher der gute alte deutsche Antisemitismus, der da das jüdische Leben ins Visier nimmt. Das ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern eine Sowohl-als-auch-Frage, leider. Aber klare Antwort, in vielen, vielen Städten und Bundesländern ist es der muslimische Antisemitismus und der linksorientierte Antisemitismus. Das ist eine ganz unbequeme Wahrheit, aber darüber müssen wir ganz ehrlich und offen auch sprechen.
Du hast gerade schon gesagt, im Alltag, wenn du in im Wedding unterwegs bist, was ja auch ein sehr multikultureller Stadtteil in Berlin ist, setze dir eine Kappe auf. Erzähl doch nochmal so ein bisschen mehr aus dem Alltag. Wie hast du seit dem 7. Oktober 2023 dein Verhalten im Alltag angepasst? Und vielleicht auch nicht nur du, was sagen jüdische Kollegen und Freunde von dir?
Also ich kenne fast keinen Juden mehr in Deutschland, egal wo er sich befindet, der frei seine jüdischen Symbole tragen würde oder der in der U-Bahn Hebräisch sprechen würde. Also da sind wir nicht gerade dabei, unsichtbar zu werden als jüdische Gemeinschaft. Dieser Prozess, der ist schon längst abgeschlossen. Da kenne ich in den Großstädten keinen, der mit Kippa oder fast keinen, der mit Kippa auf die Straße gehen würde. Ich ganz persönlich gesprochen trage jetzt Kippa nur in der Synagoge und nicht in der Öffentlichkeit, aber habe jetzt durch die ganzen Talkshows und so weiter ein bisschen ein bekannteres Gesicht. Und wie du richtig gesagt hast, also ich habe keine Lust, in Berlin-Wedding auf die Straße zu gehen, erkannt zu werden und verprügelt zu werden. Und das ist keine Spinnerei, das ist die Realität. Also das geht vielleicht zweimal gut, in der U8 zu fahren. Mit meinem Gesicht und mit meiner Eigenschaft als Chefredakteur der Jüdischen Allgemein bin ja da auch mittlerweile ein Feindbild geworden für die sogenannte pro-palästinensische Szene. Ich möchte da nicht erkannt werden und dann beim dritten Mal verprügelt werden. Das müssen wir uns schon vergegenwärtigen, dass dieses offen gelebte jüdische Leben nicht mehr möglich ist, weil es eben attackiert wird von der muslimischen Community, von der linksorientierten Community und so wie es auch immer war, dann natürlich auch aus dem rechtsextremistischen Bereich.
Ohne jetzt die Namen deiner Kinder zu nennen, aber haben die hebräische Namen?
Hebräische Namen, aber auch andere Rufnamen, ja.
Das heißt, ihr benutzt die hebräischen Namen nicht in der Öffentlichkeit?
Kommt drauf an. In Zürich ja, in Berlin nicht.
Jetzt vielleicht noch eine Frage, weiß ich nicht, ob die sich schon erübrigt, weil du Zürich so gelobt hast und Berlin so sehr deutlich kritisiert hast. Hast du schon mal nachgedacht, Berlin da ganz zu verlassen und nach Zürich zu gehen? Oder möglicherweise, das ist ja auch eine Diskussion, die an Fahrt aufnimmt, noch einen Schritt weiter zu gehen und, wie man das sagt, Aliyah zu machen, also nach Israel zu ziehen?
Naja, familiär, aus privaten Gründen sind wir ja, das hat mit dem 7. Oktober 2023 nichts zu tun, das war kurz davor, aus persönlichen Gründen sind wir ja schon in Zürich, ich pendel die Hälfte der Woche dann eben zwischen der Schweiz und verschiedenen deutschen Städten hin und her, das ist auch nicht nur eine Zwischenlösung, sondern auch eine Dauerlösung und ich muss sagen, da spielt der 7. Oktober, dass wir uns dann dazu entschlossen haben, das auch dann ja fix zu machen, eine große Rolle und das sollte uns allen zu denken geben und da bin ich auch keine Ausnahme. Ich habe noch nie so häufig wie nach dem 7. Oktober 2023 aus der jüdischen Community zwischen Konstanz und Kiel gehört. Es ist unser Land Deutschland, aber ich kann mir mittelfristig mit einer jungen Familie nicht mehr vorstellen, in diesem Land, in meinem Land zu leben. Das ist auch gar nicht so häufig dann Israel, was genannt wird, als dasjenige Land, was sich dann angeschaut wird als potenziell neue Heimat. Das ist tatsächlich häufig die Schweiz, das ist häufig dann auch die USA und klar immer wieder dann auch Israel und ein persönliches Wort noch, ich habe das immer so ein bisschen als jüdische Folklore abgetan, vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, wenn emotionale alte jüdische Männer gesagt haben, Israel ist unsere Lebensversicherung, wenn es hart auf hart kommt, dann ist immer noch der jüdische Staat für uns da. Ich dachte wirklich, das ist so ein bisschen tradierte ja, Folklore, aber nicht erst vor dem Hintergrund des 7. Oktober 2023 muss ich sagen, sie haben recht, die alten emotional bewegten jüdischen Männer, Israel ist unsere Lebensversicherung. Und wenn es eine Erkenntnis gibt aus der jüdischen Geschichte, dann ist das doch diejenige, dass der Tag eher früher als später kommen wird, dass wir in unseren Heimatländern als, wir sind ja deutsche Staatsbürger wie jeder andere auch, dass eher früher als später der Tag kommen wird oder könnte, dass wir unsere Heimat aufgrund des Antisemitismus verlassen müssen. Und das ist eine ganz bittere Erkenntnis und da muss ich auch umdenken. Da würde ich Deutschland auch gar nicht mehr von ausnehmen.
Gibt es denn in diesem düsteren Szenario, was du gerade gemalt hast, noch irgendetwas, was dir Hoffnung gibt? Irgendetwas, was dich vielleicht noch hoffen lässt, dass es irgendwann wieder so etwas wie Normalität geben könnte?
Also es wird weniger werden in dem Moment, wenn der Krieg endet, aber Hand aufs Herz. Auch vor dem 7. Oktober 2023 haben wir ja erlebt, dass es immer diese Aufs und Abs gab. Immer dann, wenn Israel attackiert wurde und sich wehren musste, ist dann eben auch der Antisemitismus noch mal mehr in die Höhe geschnellt. Was nicht heißt, dass es davor ein friedliches jüdisches Leben gegeben hätte in Deutschland. Ich muss sagen, ich glaube, wir haben 11:55 und nicht 11:55. Und ich glaube, wir stehen tatsächlich, und das ist keine hoffnungsvolle Botschaft, erst am Beginn einer Entwicklung. Wenn wir uns die Demografie in Deutschland anschauen, dann dann ist es tatsächlich so, durch den Zuzug von vielen Flüchtlingen, die ja mit der Muttermilch sozusagen aufgewachsen sind, mit Antisemitismus und mit dem Hass auf Israel, da werden diese Leute mehr werden. Das ist eine knallhart demografische Frage. Und es gibt den Schriftsteller Leon de Winter, Bestsellerautor, niederländischer Autor, grandioser Autor, der sagt, 2050 wird Europa nahezu judenrein sein. Ganz so drastisch sehe ich es nicht. Also es wird immer noch ja kleinere jüdische Gemeinschaften geben. Aber wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, und ich glaube, dass die sich fortsetzt, dann haben wir eher früher als später französische und belgische Verhältnisse. Und das bedeutet mittelfristig oder langfristig tatsächlich auch den Tod der jüdischen Gemeinschaft. Denn ich habe es erwähnt, ich habe noch nie so viele Aussagen aus jungen jüdischen Familien gehört, die sagen, wie soll ich denn meine Familie in Berlin großziehen und wie soll ich in Berlin ja leben, wenn auf dem Alexanderplatz in Berlin 3000 Demonstranten rufen, wer sich an die Seite Israel stellt, der wird vernichtet werden und dann ist die Demonstration vorbei, aber die Menschen sind ja nicht weg. Das sind weiterhin unsere Arbeitskollegen, weiterhin diejenigen, die dann mit uns auch ja in der U-Bahn sitzen und deren Kinder besuchen dieselben Kitas und Schulen wie unsere Kinder. Leider, Felix, keine hoffnungsvolle und hoffnungsfrohe Botschaft. Ich sehe da allalong schwarz.
Schade. Aber manchmal soll man nichts beschönigen, sondern die Dinge beim Namen nennen. Wir können auf keinem positiven Schlussakkord enden. Trotzdem, lieber Philipp, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit. Das war Machtspiel. Ich bin Marc-Felix Serau. Anregungen, Kommentare und alles, was Sie und ihr uns sagen wollt, bitte an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder am Donnerstag da. Tschüss.